Am dritten Advent feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Amen. Wir singen Gott sei Dank durch alle Welt, Lied Nummer 12. Als Psalmgebet hören wir heute das Benediktus, gesungen vom Kantor. Bitte behalten Sie Platz. Sie können auch das Benediktus mitlesen unter der angegebenen Nummer. Es ist im Tagzeitengebet zu finden, der Lobgesang des Zacharias. Lesen Sie gerne mit, wir hören zu. Wir beten. Gott, wir warten. Du kommst zur Welt. Das verändert sie. Das verändert uns. Sieh uns freundlich an. Fülle uns Herz und Hände. Erleuchte uns Sinn und Verstand. Wir beten miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Selig sind, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewahren. Amen.
Die Nacht ist vorgedrungen. Wir singen das Lied Nummer 16. Benediktus, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. So singt der Priester Zacharias, als man ihm den kleinen Johannes in die Hände legt. Er, der stumm gewordene, findet seine Sprache wieder. Er singt einen Lobgesang, ehrfürchtig, staunend, kaum glauben könnend, was er sieht und hört und spürt, was wohl aus diesem Kind einmal werden wird. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil gebest seinem Volk in der Vergebung seiner Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Was wohl aus dem Kind einmal werden wird? Das fragten sich kopfschüttelnd die Leute von Ein Karem, einem Dorf, das eine Quelle und eine Handvoll Weinberge vorzuweisen hat und einen Fußweg hinauf zum Tempel in Jerusalem. Sie zerrissen sich das Maul über die merkwürdigen Umstände, unter denen es zur Welt gekommen war. Dabei waren es nicht nur die Nachbarinnen, die ohnehin nicht sparsam mit Gerüchten waren, nein, auch unter den frommen Herren, den Tempeldienern und Priesterfamilien machte die Nachricht rasch die Runde. Da sei bei den Zachariasens eine Geburt zur Unzeit zu erwarten, weit jenseits der Jahre, da es schicklich ist, Kinder zu haben. Allein die großen und kleinen Händler am Tempel hatten Spaß an der Aufregung, die die Leute zum Stehenbleiben lockte und damit zu der einen oder anderen Kaufgelegenheit Anlass gab. Johannes, soll es heißen, tuschelte es durch die Gassen und hinaus in die Dörfer. Zwischen den Weinbergen huschte die Nachricht entlang, an den Brunnen machte sie Halt und wartete auf die Wasserträgerinnen, damit sie sie mitnehmen. Hört, hört, dieses Kind, hochwohlgeboren, aber doch mit dem Makel der Ungehörigkeit. Elisabeth und Zacharias waren ja viel zu alt, um noch Kinder zu haben. Doch, doch, fromme Leute, die beiden, untadelig in den Geboten und geübt im alltäglichen Tun und Lassen eines gottgefälligen Lebens. Ausgerechnet die kamen nun ins Gerede. Was eigentlich los gewesen war, brachte man nicht so recht in Erfahrung. Zacharias hatte Dienst am Tempel in Jerusalem gehabt, so viel war klar. Jeder wusste, was das hieß. Keinen Kontakt zu seiner Frau, zu seiner Familie, weg von allem Häuslichen musste so einer sein, ganz in Gott versunken. Kein Gedanke an Kinder, nicht der Wunsch und nicht die Sorge. Wer es gesehen hatte, erinnerte sich im Nachhinein daran. Zacharias versah die Aufgabe, das Räucheropfer darzubringen. Und als er herunterkam von den Stufen des Altars, redete er nicht mehr. Er war stumm, winkte, grüßte in die Menge, versah seinen Dienst wie immer, aber es hatte ihm die Sprache verschlagen, kein Wort von ihm, bis man von der Geburt hörte. Später hieß es, ein Engel sei ihm damals erschienen bei seinem Dienst am Altar. Der habe ihm die Geburt des Johannes angekündigt und auch, dass dieses Kind ein Sturkopf sei. Einer, der lieber in die Wüste gehe, als seine Meinung zu ändern. Einer, der immer das sage, was er für richtig halte. Und der wie ein Asket lebe. Einer, dem man nichts nachsagen könne. Und wohl weil Zacharias sich das ungläubig angehört hatte, wie auch, wer rechnet schon mit Engelerscheinungen oder mit Wundern, sollte er stumm bleiben, bis es soweit war. Und so geschah es. Dass Elisabeth und Maria sich trafen und einander trösteten im Misstrauen der Welt und im erschreckten Staunen darüber, dass Gott wirklich mit ihnen, in ihnen zur Welt kommen wollte, davon weiß man eher. Sie waren nicht mit Stummheit geschlagen, sie waren nicht bis ins Schweigen hinein überwältigt von dem, womit sie nicht gerechnet hatten. Die beiden ließen den Jubel und den Dank in sich aufsteigen. Ihr Lobpreis Gottes eilte allem Wunderbaren voraus. Zacharias aber blieb stumm. Schließlich, als Elisabeth das Kind zur Welt brachte und man es am 8. Tag zur Beschneidung trug, da schrieb Zacharias auf die Tafel den Namen Johannes. So soll er heißen. Gott ist voll Gnade. Und es schüttelte die ganze Nachbarschaft, Kollegenschaft, Gesellschaft den Kopf über diesen stummen Gottesdiener. Wenn er das Kind wenigstens Klein Zacharias genannt hätte. Aber nicht einmal in der Namensgebung folgte er in dieser merkwürdigen Sache dem, was Brauch und Tradition ist. Kaum schreibt Zacharias, Gott ist voll Gnade, er schenkt mir und uns und euch diesen Johannes, da kommen die Worte wieder zu ihm zurück und die Gabe des Gesangs. Was wohl aus dem Kind einmal werden wird? Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. So geschieht es. Ich lese weiter in der Erzählung als Predigttext für den heutigen dritten Advent. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein. Taube hören. Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Die Jünger von Johannes gingen wieder zurück und Jesus begann zu der Volksmenge über Johannes zu sprechen. Als ihr zu Johannes in die Wüste gegangen seid, was habt ihr da erwartet zu sehen? Etwa ein Schilfrohr, das sich im Wind bewegt? Oder was sonst habt ihr erwartet zu sehen, als ihr zu ihm hinausgezogen seid? Einen Menschen in vornehmer Kleidung? Seht doch, Leute in vornehmer Kleidung wohnen in Palästen. Oder was sonst habt ihr erwartet zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist es, von dem die Heilige Schrift sagt, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir deinen Weg bereiten. Amen. Das sage ich euch. Unter allen Menschen, die je von einer Frau geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Aber selbst der Unbedeutendste im Himmelreich ist größer als er. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes, der Prediger in der Wüste, von den Evangelien gedeutet als Vorläufer und Bote des Messias, der zur Umkehr ruft. Von ihm hätte man diese Frage am wenigsten erwartet. Von ihm hätte man vielmehr gedacht, dass er die Zeichen der Zeit und die Hinweise auf den Messias Gottes für eindeutig halte. Er war doch Zeuge gewesen, wie sich der Himmel geöffnet und Gott zu seinem Sohn sich bekannt hatte, zu Jesus. So erzählt es das Matthäusevangelium in Übereinstimmung mit allen anderen Evangelien. Als Wanderprophet in der Wüste verkündigte Johannes die Botschaft, kehrt um, ändert euren Sinn, bringt euer Leben in Ordnung. Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Er tauft die, die zu ihm hinaus in die Wüste ziehen und sich von dieser Botschaft bewegen lassen und alle ihre Hoffnung auf die Erwartung des kommenden Gottesreiches setzen. Die Taufe ist hier noch nicht das Zeichen der Zugehörigkeit zu Christus, sondern das Tauchbad. Johannes nimmt die Umkehrwilligen in einen symbolischen Reinigungsakt hinein, setzt mit dem Hinuntertauchen ins Wasser das Zeichen für einen neuen Anfang. von dieser zeichenhaften Handlung her, die seine Botschaft vom nahen Gottesreich begleitet, erhält Johannes seinen Beinamen, der Täufer. Die Menschen strömen zu ihm in die Wüste, lassen sich reinigen und zur Umkehr rufen. Die Evangelien erzählen, dass auch Jesus sich so auf seinen Weg vorbereitet. Das prophetische Auftreten des Johannes hat erschütternde Wirkung. Nicht nur bei denen, die auf den Gottesrufer hören und ihm folgen, auch bei denen, die ihn hören und ihn fürchten müssen, weil es nicht zum Schweigen zu bringen ist. Denn wie die Propheten vor ihm, erduldet er und redet sich um Kopf und Kragen und geht ins Gefängnis, bekommt Schläge und die Verachtung der Machthabenden zu spüren. Er hat keinen Scheu vor geistlichen Autoritäten. Die Pharisäer aus den Lehrhäusern und die Sadduzäer vom Tempel, die zu ihm kommen, nennt er Natterngezücht. Billig sei die Gnade nicht zu haben. Die Taten müssten von der Umkehr zeugen. Und ebenso furchtlos klagt Johannes den Vasallenkönig der Römer, den mächtigen Herodes, an. Er führe eine unrechtmäßige Ehe mit seiner Schwester, mit seiner Schwägerin Herodias. Der gierige und herrschaftshungrige Herodes war berühmt dafür, dass er keinen Luxus ausließ, sich in immer neuen Bauprojekten mit Wehrburgen verstrickte und sich mit hohen Palästen umgab. Der machtbesessene Vasallenkönig lässt sich von diesem Wüstenpropheten im Fellkleid so irritieren und verunsichern, dass er Johannes verhaften und ins Gefängnis werfen und ihn schließlich auf die verführerische Bitte der schönen Salome hin enthaupten lässt. Als Johannes von Herodes in die Gefangenschaft gesetzt wird, schickt er seine Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Da antwortet ihm Jesus mit dem Hinweis auf die Zeichen des Gottesreiches. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, den Armen wird das Evangelium verkündet. Der Prophet Johannes, der kompromisslose Asket, der radikale Umkehrprediger, hatte mit seiner Kritik an der Lebensführung der Menschen auch vor dem herodianischen Königshaus nicht Halt gemacht. Dafür war er nun im Gefängnis und wird am Ende, wie wir wissen, getötet. Der Kämpfer Johannes ist am Ende seines Weges. Er ist machtlos und hilflos. Er kann nicht mehr aktiv sein, kann nicht länger sein Wirken, seinen Auftrag vorantreiben. Nüchtern sieht er das Ende seines Weges und seiner Möglichkeiten gekommen. Und hoffnungsvoll will er sich bei Jesus vergewissern. Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Am Ende eines Kampfes, auf der letzten Strecke eines Weges, stellt sich dem Hoffenden, allen Hoffenden, die Frage nach der Wahrheit, der Hoffnung und nach dem Zeitpunkt, dass sie auch erfüllt wird. Ob und wann wird der Glaube und die Hoffnung, für die man kämpft und lebt, Wirklichkeit werden? 2000 Jahre? Länger? Die Frage, bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten, ist weniger eine Frage der Enttäuschung oder des resignierten Zweifels, sondern eine Frage, die Vergewisserung sucht. Es wird geschehen, wofür ich gekämpft, gehofft, geglaubt habe. Die Frage des Täufers setzt nicht den Zweifel in die Welt, sondern die Erwartung. Die Erwartung voraus, dass es wahrhaftig so ist. Gott selbst kommt in die Welt, in seinem Gesandten, im Messias. Dazu braucht es Menschen, die ihn erkennen. Es werden, so sagt Jesus an anderer Stelle, auch viele falsche Christusse und Propheten auftreten, um so die Glaubenden in die Irre zu führen. Was wird nicht alles in die Messias-Erwartung hineinprojiziert? Machtvolles Eingreifen, königliche Pracht, blendender Glanz, Umsturz der Verhältnisse. Nichts davon passt zu dem Jesus, von dem die Evangelien erzählen. Bist du es, der da kommen soll? oder sollen wir auf einen anderen warten? Selbstkritisch und misstrauisch gegenüber der eigenen Befreiungshoffnung hält die sehnsüchtige Erwartung einen Moment inne und will sich vergewissern. Die Antwort Jesu: Richtet Johannes aus, was ihr gesehen und gehört habt. Sie sollen ihre eigenen Augen und Ohren trauen. Jesus selbst fordert dazu auf, dass sie sich ein eigenes Urteil bilden. Sie können zu einem Ja oder Nein in dieser Sache kommen. Wie Johannes auf diese Antwort reagiert, ist nicht bekannt. Seine Jünger haben sich jedenfalls nur teilweise der Jesusbewegung angeschlossen. Davon wird berichtet. Unseren eigenen Augen und Ohren sollen wir trauen. Aber was sehen diese, wenn sie sich umschauen? Krieg und Gewalt, Geiseln, Menschen, die erschossen werden, Menschen ohne Wasser und ohne ausreichend Nahrung, Verzweiflung. Das sehen wir doch. Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Menschen zu Jesu Zeiten haben es vielleicht leichter gehabt. Bei Jesus, ja, da gingen ja diese Zeichen in Erfüllung. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige sind rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. So erzählen es die Evangelien. Aber nicht jeder Blinde ist sehend geworden. Nicht jeder, der taub war, konnte wieder hören. Und nicht jeder, der Aussatz hatte, wurde gesund. Wunder als Wunder zu erkennen, das liegt nicht auf der Hand. Das ist alles andere als offensichtlich oder gar eindeutig. Wie wir deuten, was wir an Unerwartetem, Unerklärlichem, Schicksalhaftem erleben und was uns widerfährt, das bleibt uns überlassen. Und oft genug verstehen wir es erst lange danach, wie wir das Geschehene in unser Leben einordnen sollen. Für den Evangelisten Matthäus ist die Antwort auf die Frage, bist du es, der da kommen soll, deutlich. In dem, was Jesus tut, zeigt sich Gottes Gegenwart. Die messianische Gemeinde soll dank ihrer inneren Gewissheit nicht wankend werden, aber auch nicht nur nach innen gewandt leben und auf Rückzug gehen. Wenn sie glauben und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und Befreiung, Erlösung in die Welt bringt und Zukunft eröffnet, dann haben sie das auch in der Welt, in der sie leben, zu vertreten, auch in den widersprüchlichen Erfahrungen, die sie machen. Denn sie haben eine große Botschaft. Schauen wir mit unseren Augen und Ohren und sehen auch da, wo Menschen einander trösten, wo sie helfen, wo sie die Hand reichen zum Frieden, wo sie unermüdlich unterwegs sind, um zu sagen, wir wollen keinen Krieg, wir wollen keine Gewalt, wir wollen Frieden und Leben für alle. Wir suchen das Gemeinsame. Dahin gehen wir. Und trösten, das gehört auch zu dem, was unsere Augen und Ohren sehen und was uns aufgetragen ist als Menschen, die auf Zukunft hoffen, auf Erlösung und auf Frieden. Dass wir an sie denken und in Gedanken auch bei ihnen sind und bleiben. Und sie nicht ins Vergessen geben. Nicht die Menschen, die als Geiseln genommen sind, auf jeder Seite im Konflikt in Israel und Gaza. Nicht die Menschen, die krank sind und bedroht sind von einer Krankheit, die sie nicht überschauen, so wie um uns herum vielleicht es manchen widerfährt. Und nicht die, die in der Ukraine einem weiteren Kriegsjahr entgegengehen, mitten im Winter. Stärken und stützen wir die, so gut wir es können, die unsere Hilfe, unsere Gebete, unser Dabeisein in Gedanken brauchen. Denn durch die beherzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen. Das Volk, das noch im Finstern wandelt, es sieht ein Licht, ein großes Licht. Lied Nummer 20, die Strophen 1 bis 5. Wir beten und singen zwischen den Bitten Kyrie Eleison.
Wir hören und hoffen, eine Stimme klingt uns entgegen, bereitet dem Herrn den Weg. Räumt eure Steine, eure Hindernisse, eure Bedenken aus dem Weg. Macht eine ebene Bahn unserem Gott. Nehmt keine Umwege. Verliert euch nicht in Nebensächlichkeiten. Wir bitten.
Wir hören und hoffen. Alle Täler, in denen du gehst, alle Schluchten, die sich vor dir auftun, alle Untiefen, vor denen du dich sorgst, sie sollen überbrückt werden. Du wirst behütet sein. Deine Herrlichkeit, Gott, geht auf über uns. Sie taucht alles in ein neues Licht und weist uns den Weg. Wir bitten.
Wir hören und hoffen, was an dir schwach scheint, kann Stärke gewinnen. Was dir an deinem Tun unwichtig vorkommt, kann wesentlich sein. Was dir als verlorene Mühe gilt, kann Neues entstehen lassen. Wir bitten.
Gott, lehrst uns mit den Augen des Herzens sehen, damit wir das Schwache nicht übersehen, damit wir das Unbeholfene nicht beiseite schieben, damit wir das Unscheinbare nicht untergehen lassen. Wir bitten. Wir legen alle und alle Not der Welt in deine Hand, wenn wir im Namen Jesu gemeinsam bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im neuen Liederbuch finden Sie das Lied unter der Nummer 38, ein englisches Weihnachtslied in deutscher Übersetzung.
Thank you.
gibt noch einiges anzukündigen. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für Ihre Kollekte vom vergangenen Sonntag. Sie betrug 166 Euro und war für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Wie Sie wissen, sind wir eine glücklicherweise sonntags immer größere Gemeinde, aber von der Mitgliederzahl kleine Gemeinde. Das heißt, wir sind auf Ihre Spenden sehr angewiesen, um die vielen Angebote im Bereich der Musik wie heute, der Bildung, der Kultur weiter so machen zu können. Und wir danken Ihnen auch heute ganz herzlich für Ihre Spende, die unserer Gemeinde zugutekommt. Vielen Dank. Sie können das Liturgieblatt auf jeden Fall heute mitnehmen, denn da sind alle Weihnachtsgottesdienste drauf, zu denen wir einladen. Ganz besonders herzlich auch zum Silvesterkonzert. Das hat schon Tradition mit Musik und Lesungen. Und dann vor Weihnachten, jetzt in der kommenden Woche am Dienstag, gibt es noch einmal im Innenhof des Hospitalhofs adventliche Klänge und Texte im Rosengarten. Diesmal mit den Bläsern der Magdalenen- und Johannesgemeinde und dem Chor der Nordgemeinde. Das ist immer sehr schön mit Kerzen und Licht und Musik. Nochmal so zum Advent. Ganz herzliche Einladung.
Nach dem Gottesdienst laden wir wie immer ein zum Adventscafé drüben im Hospitalhof. Schön, wenn Sie ein bisschen Zeit haben und noch ins Gespräch kommen können. Und nun erheben wir uns und singen als Liedstrophe vor dem Segen: Komm, o mein Heiland, Jesu Christ. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.